Hallo und herzlich willkommen zu Irgendwas mit Politik, dem Dresdner Podcast mit Erik Heilmann und
Norbert Engemeier und heute unserer Gästin
Ulrike Gaspari.
Herzlich willkommen. Wir haben heute den 11.07.2025 und wir schreiben mittlerweile die 14. Folge, also wir nehmen sie auf.
Und wir dachten uns, wir machen eine Folge zum Thema Verkehr. Dazu haben wir uns die wunderbare Ulrike eingeladen. Du bist verkehrspolitische Sprecherin, wohnst im Dresdner Norden, Familie, 4 Kinder, Tischlermeisterin. Sehr spannend. Wir hatten ja vor einer Weile die Ulla Wacker hier als gelernte Steinmetzin. Das Handwerk ist groß. Und du bist Stadträtin für Bündnis 90 Die Grünen im Dresdner Stadtrat jetzt seit 2014, 11 Jahre.
Ja, ganz schön lang.
Wahnsinnszeit. Und du bist auch ehrenamtlich in vielen Bereichen aktiv. Wo besonders?
Im Dresdner Norden, da bin ich also schon sehr lange, zum Beispiel im Bürgerverein. Das ist in Hellerau so ein Ortsverein, der tolle Sachen macht. Und dann bin ich aber auch im Verkehrsbereich aktiv. Ich bin schon seit der Studienzeit eigentlich im ADFC und VCD. Vor allen Dingen VCD, also Verkehrsclub Deutschland. Der ökologische Verkehrsclub, der Städte für Menschen als Ziel hat mich am meisten geprägt. Und im Dresdner Norden gibt es noch die AG Nachhaltig Mobil. Die hat sich dort vor einigen Jahren, 2018 glaube ich, gegründet. Und da bin ich auch Mitglied.
Spannend.
Ja, da freuen wir uns doch mit dir als Gästin heute mal wieder ein stadtpolitisches Thema, nämlich den Verkehr und vor allem den Verkehr im Dresdner Norden anzuschneiden. Vorher machen wir aber in bewährter Form ein kleines Warm-up. Unsere Hörerinnen und Hörer werden das kennen. Ein paar kurze Fragen und dann noch kurz was zu dir und dann gehen wir in die Inhalte voll rein.
Liebe Ulrike, im Urlaub lieber zelten oder im Hotel?
Lieber zelten.
Im Stadtverkehr lieber Fahrrad oder Straßenbahn?
Ich nutze einfach gerne beides. Aber gerade im Sommer, wenn es warm ist, dann fahre ich am liebsten mit dem Fahrrad.
Und jetzt kommt die total spannende Frage. Lieber Werkstatt oder Rathaus?
Schöner ist es in der Werkstatt, aber das Rathaus, das hat ja manche Herausforderungen, aber ist mega spannend und interessiert mich sehr und da gehe ich auch sehr, sehr gerne hin.
Ja, sehr gut, können wir uns vorstellen. Wir haben es gerade schon gesagt oder du hast es auch selber gesagt, du bist Tischlerin und praktizierst ja auch und im Ehrenamt Stadträtin und schon eine ganze Weile und wir fragen uns immer bei unseren Gästen, was hat dich eigentlich politisiert, wie bist du dazu gekommen und wie füllst du die aus?
Aus zwei Gründen bin ich politisch aktiv geworden. Das eine war ganz praktisch, dass ich gerne gesellschaftspolitisch aktiv bin. War ich schon immer in irgendwelchen Initiativen oder so und dann bei Bündnis 90 Die Grünen eingetreten bin und gesehen habe, dass im Dresdner Norden es keine Kandidatin gab. Und da habe ich mich beworben und bin dann auch gewählt worden. Und das andere ist, inhaltlich bin ich aus dem Verkehrsbereich, weil ich eben mich immer schon dafür interessiert habe, wie kann man Städte so gestalten, für die Menschen mehr Lebensqualität hat, dass das Verkehr ohne Stress funktioniert und solche Dinge.
Ja, perfekt. Da sind wir doch auch direkt im Thema. Und wir kommen heute nicht drum rum, Norbert und Ulrike. Immer wenn wir in Dresden über Verkehr sprechen in diesen Tagen, haben wir ein Thema, was, wenn man das vielleicht bei Google eingibt, Treffer 1 bis 200 ungefähr ist. Die Carola-Brücke.
Ja.
Sprechen wir kurz drüber, damit wir dann zu tatsächlich den Themen kommen, die dich im Detail beschäftigen. Aber die Carola-Brücke, ja. Norbert, magst du kurz einen Einblick geben für alle? Ich gehe davon aus, die meisten, die uns hören, kennen den Sachstand der Carola-Brücke, aber vielleicht kannst du es nochmal kurz zusammenfassen.
Ja, also wer in der letzten Zeit nicht durch die Innenstadt gefahren ist, es bietet sich im Moment ein plötzlich sehr neuer, offener Blick auf die Altstadt, auch aus ungewohnten Perspektiven. Der Canaletto-Blick sagen auch mal anders, denn der Abriss ist so fast vollständig abgeschlossen, aber tatsächlich so ein bisschen Recap, 11. September 2024. Nimm ja lang hin, dann ist es ein Jahr her, dass die überraschend des Nacht, aber ohne dass irgendjemand verletzt oder irgendwie dabei wurde, eingestürzt. Was hast du gemacht oder wie hast du diese Nachricht am Morgen wahrgenommen oder wie hat sie dich erreicht?
Das war eigentlich ganz lustig, weil ich hatte mir nämlich überlegt, wie können wir diesen Verkehrsversuch, Radfahrende können endlich mal richtig gut über die Carola-Brücke fahren, gut begleiten, weil der war ja geplant und ganz, ganz viele hatten sich darauf gefreut, dass man dann nicht mehr die Schienen überqueren muss, auf dem Seitenbereich sich mit den Fußgängern rüberquetschen muss und auf der anderen Seite vor der Synagoge mit einer Ampel, die irgendwie nie zum richtigen Moment grün ist, wieder zurückquetscht und dann endlich wieder fahren kann. Das war eben geplant, dass man eine Autospur für den Radverkehr bekommt und das wäre für die vielen, vielen Leute, die die Nord-Süd-Achse, also aus dem Dresdner Norden über die Neustadt hoch bis zur Uni mit dem Fahrrad befahren, für die war das einfach ein cooles Ding und ich hatte mir da Gedanken dazu gemacht und dann sagte zu mir jemand, eigentlich kannst du lassen, die ist gerade eingestürzt und das fand ich dann irgendwie,
ja,
erschreckend.
Erstmal verarscht, bevor gekommen. Ja. Was will er? Ja, ist eingestürzt, klar. Ja.
Ja, und dann folgten ja erstmal so spurweit auch Theater, also auch im Stadtrat, mit heftigen Vorwürfen gegen Stefan Kühn als Baubürgermeister, gegen die Stadt, warum denn nicht früher saniert wurde und vor allem sozusagen auch die Ursachenforschung, was denn eigentlich tatsächlich passiert ist. Und die hat ja dann gezeigt, ja, da gibt es ein generelles Problem mit dieser Brückenbauweise und weder die Sanierung noch der Baubürgermeister hätte daran was ändern können. Oder wie siehst du das?
Naja, es ist so, wir haben einen grünen Bürgermeister für Bau und Verkehr in Dresden und er wird immer angegriffen. Obwohl es mich manchmal überrascht, der ADAC, der ja wirklich nicht parteiisch links oder sowas ist, hat eine Studie mit ganz vielen Städten, vergleichbar großen Städten mit Dresden durchgeführt und dabei kam raus, dass Dresden die Stadt ist, in der alle in allen Verkehrsarten am meisten zufrieden sind. Also das ist ein Spitzenplatz, es gibt einen extra Film nur über Dresden vom ADAC, weil Dresden eben Spitze ist. Und das haben wir natürlich auch dem Verkehrsbürgermeister Stefan Kühn zu verdanken, der offensichtlich mit in allen, der sehr ausgewogen und nicht einseitig handelt, sondern überall die Leute mitnimmt. Und aber trotzdem ist er ein Grüner, daran wird nicht gedacht, dass er vielleicht eine sehr vermittelnde Eigenschaft hat. Und deshalb, sobald irgendwas passiert, versucht man es natürlich, jemand zu finden und ihm anzuhängen. Aber es hat sich herausgestellt, egal wie viele Anhörungen und Untersuchungen und Nachfragen, es kam immer dabei raus, die Carola-Brücke ist eingestürzt, obwohl alles erfüllt worden ist an Untersuchungen, die notwendig waren. Es wurde an keiner Stelle irgendwas weggelassen, um sicherzustellen, dass die Brücke stabil ist. Und es hat sich sogar herausgestellt, dass gerade diese jetzige Zeit unter einem grünen Verkehrsbürgermeister mehr Finanzen in Brückenerhalt gesteckt werden, wesentlich mehr als in den ganzen Jahren davor, wo es nie einen grünen Baubürgermeister gab.
Ja, das ist ja auch sowohl kommunal, landes- als auch bundespolitisch immer sozusagen so diese Frage, fließt das Geld in große neue Investitionsvorhaben oder eben tatsächlich so in den Erhalt der bestehenden Infrastruktur? Und vielleicht, wenn wir dann später ein bisschen weitergehen, ja auch, was wird der Neubau der Brücke für Erhaltungskosten und so weiter mit sich bringen, was wir vielleicht im Auge haben müssen?
Ja, super spannend. Ich habe gerade so ein bisschen Flashback in unsere allererste Folge, glaube ich, wo wir auch schon genau darüber gesprochen haben und die Einschätzung von damals hat sich im Prinzip nur bestätigt. Es gibt jetzt offensichtlich ganz viele Untersuchungen und Ausschüsse und was auch immer, die alles genau bestätigt haben, wie es eigentlich von Anfang an sich angedeutet hat. Ne? Mich würde jetzt interessieren, jetzt sind, wie gesagt, die Monate ins Land gegangen und die ein oder andere oder die meisten werden es gesehen haben in der Presse, es gibt jetzt einen Stadtratsbeschluss dazu, wie soll es denn jetzt weitergehen? Also der Abriss ist mehr oder weniger weit vorangeschritten, wohl vor dem Zeitplan, das ist ja schon mal schön für den Abriss, aber dann ist er erstmal weg, die Brücke. Und wie geht's denn weiter und wie hast du diesen ganzen Prozess und auch die Diskussionen in dem, wie die neue Brücke aussehen soll, wahrgenommen oder erlebt?
Naja, es kommt jetzt muss erstmal entschieden werden, welche Schritte sind jetzt notwendig. Also auf welchem Weg kommt man jetzt zu einer neuen Brücke? Also wir mussten eine Entscheidung im Stadtrat treffen, wie setzen wir die Rahmenbedingungen? Und da gab es ziemlich erhitzte Diskussionen, mehr Sondersitzungen und alles, weil wir uns auch untereinander im Ausschuss klar werden mussten, was wollen wir eigentlich, wie wollen wir zu einer neuen Brücke kommen? Und das sind solche Dinge wie wird die Bevölkerung eingebunden, wie wird der Stadtrat eingebunden oder eben nicht eingebunden, wer entscheidet, was ist der Schwerpunkt, ist da wirklich alleroberste Schwerpunkt ausschließlich die Zeit, egal was danach dann steht oder wollen wir doch berücksichtigen, was die Bevölkerung gerne möchte. Und auch wir als wie werden wir als Stadträte einbezogen, wo wir nicht nur die Fachleute, die es sind, die natürlich fachlich entscheiden müssen, da gibt es keine Frage, aber wir vertreten die Bürgerinnen und Bürger und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das auch mitgenommen wird, was sie wollen. Und so haben wir am Ende eigentlich einen Beschluss gefasst, der das auch abbildet, der tatsächlich dafür sorgt, dass der Stadtrat und auch die Bevölkerung angemessen einbezogen wird und es trotzdem vielleicht ein paar Monate später fertig ist. Aber was sind ein paar Monate? Wir haben Projekte, Verkehrsprojekte und das liegt an Bundesregelungen und nicht an Dresdner Regelungen, die locker mal 10 Jahre länger dauern. Und wenn das jetzt ein paar Monate später ist, das ist jetzt nicht das entscheidende Kriterium.
Also das war ja jetzt sozusagen der Stadtratsentscheid, der letztlich PlanerInnen beauftragen sollte, legt uns Entwürfe vor, unter denen wir auswählen können. Und du schüttelst mit dem Kopf?
Ja, das war erstmal der Entscheid, der festlegt, auf welche Weise wollen wir zu PlanerInnen finden. Also welche Art von Vergabe, wie wir die beteiligen. Das heißt, wir haben gesagt, dass wir jetzt 4 Planungsbüros gerne erstmal haben möchten, dass die uns Vorschläge vorlegen und dass wir von Anfang an schon die ganzen weiteren Schritte festlegen. Danach läuft das Ganze, aber dass wir eben von 4 verschiedenen Planungsbüros Vorschläge bekommen, um auch differenzierte oder wirklich unterschiedliche Entwürfe zu bekommen.
Aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist diese Unterschiedlichkeit der Entwürfe eben auch eingeschränkt worden mit diesen Maßgaben zur mindestens 4 Pkw-Spuren in diesen Entwürfen verankert sein? Oder wie bindend war dieser Änderungsantrag von CDU, AfD und wer noch alles beteiligt war?
Ja, das mit den 4 Spuren, das lehnen wir natürlich ab, weil die Pkw-Zahlen sind in den letzten Jahren kontinuierlich runtergegangen. Das ist auf der Brücke eindeutig messbar. Das ist aber nicht nur auf der Brücke, das ist ein deutschlandweites ein weiter Effekt oder Trend. Und damit könnte man 3 Spuren nehmen. Es reicht aber auch völlig aus, 2 Spuren zu nehmen. Also so, dass die rechte Seite das beschlossen worden ist, was am Ende die rechte Seite sich überlegt hat, also CDU und so weiter. Die haben alle gemeinsam eine Mehrheit und haben eben beschlossen, dass zum Beispiel die 4 Spuren da drin stehen. Das ist äußerst bedauerlich, weil der Trend deutschlandweit und entsprechend auf der Carola-Brücke war es auch messbar. Das sind einfach Zahlen, die festgestellt haben, dass der Pkw-Verkehr so stark abnimmt, dass 2 Spuren zulässig wären und 3 möglich wären. So, aber es ist so, dass eigentlich der Antrag oder dieser Beschluss gut ist, weil der Beschluss nämlich nur die Ziele festlegt. Der Beschluss sagt, wo wollen wir hin, aber er legt eben noch nicht die technischen Details fest, mit einer Ausnahme dieser Vierspurigkeit. Und deswegen ist es so schade, weil ansonsten der ganze Rest des Beschlusses gut ist. Der ist ein guter Weg, er nimmt die Bevölkerung mit, er nimmt den Stadtrat mit. Wir sind ja schließlich die Vertreter von allen Bürgerinnen und Bürgern und müssen dafür sorgen, dass, wenn es dann zu einem Beschluss kommt, wir auch entsprechend dafür sorgen, dass denen ihre Positionen auch vertreten sind und nicht nur die fachliche. Die fachliche, klar, fürs Technische, das ist eine andere Sache, das ist natürlich klar, aber für gestalterisch und alles Mögliche, dass die Orte nicht berücksichtigt werden, das ist unsere Aufgabe und das ist alles in diesem Beschluss drin. Das Einzige, was ich kritisiere, sind die 4 Spuren. Mhm. Die schade sind Geldverschwendung, kostet sehr viel und schränkt eben Entwürfe ein.
Genau, dann schon sozusagen auf der argumentativen Ebene, was sozusagen für diese einzelnen, Varianten und, diesen Richtungsentscheidungen angeht. Aber vielleicht zum Prozess, also wenn da jetzt diese 4 Planungsbüros beauftragt werden mit 4 Pkw-Spuren plus Fußweg plus Radweg nach aktuellen Standards, das heißt, die können auch davon nicht abweichen, das heißt, wollte man eine schmalere Brücke oder eine Brücke, die nicht breiter wird als die jetzige oder nicht wesentlich breiter, dann müsste man sozusagen, schon am Stand jetzt den Prozess neu aufrollen und sozusagen für Verzögerungen letztlich sorgen.
Ja, das wäre dann so.
Das wäre das ist dann letztlich auch sozusagen die Konsequenz vielleicht auch dieses Stadtrats Entscheides und dieses Änderungsantrags von CDU, AfD. Aber genau, so, und da reden wir natürlich über diese Zeitschiene und über diese Dringlichkeit, die ja ein Argument in der Debatte zumindest immer sehr hoch gehangen wurde. Du hattest, was sind denn die Argumente, die dafür sprechen, dass wir diese Brücke ganz schnell brauchen? Also ich mache mal noch einen Halbsatz dazu. Ich erlebe im Moment gerade auch erhebliche Verzögerungen in meiner Mobilität, ja, weil der Postplatz gebaut wird. Mhm. Und das ist für mich gerade tatsächlich, also das ist sehr, sehr viel spürbarer als der Wegfall der Carola-Brücke. Die hat mich so 10 Minuten gekostet bei den meisten Verbindungen. Postplatz kostet mich gerade so 20, 25 Minuten häufig. Also was sind sozusagen die Hauptargumente, warum wir sagen, okay, wir brauchen die Carola-Brücke. Da gäbe es ja immer die Vergleiche mit der Genua-Brücke und etc. Wir brauchen sie übermorgen oder spätestens 2030, bloß kein Jahr später.
Also die Genua-Brücke hatte einen ganz anderen Stellenwert, weil sie war der einzige Weg, um bestimmte Ziele zu erreichen. Deswegen war die so dringlich und wurde auch so schnell gebaut. Naja, bei der Carola-Brücke ist es einfach so, es ist schneller, es ist ja für die Straßenbahn, die Straßenbahn kann nicht mehr rüberfahren. Das heißt, sie quetschen sich jetzt alle über die Augustusbrücke und müssen die Marienbrücke befahren und einfach voll. Das heißt, wenn irgendwo jetzt ein Unfall passiert, dann kommt sofort so großen Stau und dann verschlechtern sich die Verbindungen. Also dann kommt auch bei der Straßenbahn halt zu Verspätungen. Die Verspätungen haben bei Straßenbahn generell zugenommen dadurch, durch das Fehlen der Carola-Brücke und auch eben, weil wenn was passiert, das dann eben gleich nicht abgefangen werden kann, weil es eben diese Variation nicht gibt. Über die Waldschlösschenbrücke fährt ja bekannt keine Straßenbahn. Und ja, es ist die PKWs stehen auch länger im Stau. Das ist natürlich unerfreulich, das gefällt keinem. Und jetzt gerade so Handwerkskammer oder IHK oder so, die sagen natürlich, wir müssen möglichst schnell zu unseren Kunden kommen und wir können da nicht unsere Arbeitszeit im Stau verschwenden. Und deswegen brauchen wir schnell die Carola-Brücke, um wieder angemessen fahren zu können. Ich denke ja, dass man auch andere Lösungen vielleicht finden könnte. Man könnte noch viel attraktiver, es wäre wichtig auf der Marienbrücke, dass die Straßenbahn nicht im Stau steht, dass Sonne möglichst gut fährt, weil nun mal eine Straßenbahn erheblich mehr Leute mitnimmt als in Autos fahren. Also wir haben jetzt über die Brücken aktuell einfach ein Platzproblem. Wir haben den Platz, können wir nicht ändern. Über die Elbe kann man nur über Brücken fahren und die sind nicht erweiterbar. Das heißt, wir sollten den Platz, den wir haben, der offensichtlich zu wenig ist, möglichst effektiv nutzen. Und das heißt halt, wir nehmen jetzt Straßenbahnen, wo eine Straßenbahn Tempo 30 kann 2 Kilometer Stau aufnehmen an Autos. Also das sind einfach Dimensionen. Und dann die Straßenbahn stehen zu lassen, ist natürlich total hirnrissig. Und das auf sowas müssten wir uns konzentrieren, um zu sagen, nur so können wir überhaupt Stau abbauen, indem wir den Leuten es attraktiv machen, wenn sie nicht mit dem Auto fahren müssen. Und das sind eben Privatleute in der Regel, die können auch Bahn oder Bus nehmen, dass sie dann wechseln. Und andererseits gibt es dann auch noch zum Beispiel der Radverkehr. Auch beim Radverkehr gibt es Probleme. Die Carola-Brücke fehlt und Radverkehr ist bekanntermaßen sehr umwegempfindlich. Das heißt, der fährt nicht einfach mal schnell über die Marienbrücke, obwohl er eigentlich über die Augustusbrücke oder über die Carola-Brücke fahren wollte. Das heißt, die fahren den nächsten Weg. Das ist die Augustusbrücke. Da gibt es auch eine Hauptroute von Norden bis Süden runter bis zur Uni. Und die führt durch eine Fußgängerzone, die Hauptstraße. Und da gibt es Proteste, weil da hat jetzt plötzlich die ganzen vielen Radfahrenden von der Carola-Brücke da durchfahren und das sind nun mal sehr viele. Wobei es allerdings so ist, was man immer merkt in Fußgängerzonen, in denen Radverkehr zugelassen ist, es gibt einfach keine Unfälle. Da passiert generell eher nichts. Das ist nicht messbar. Mhm. Es ist nur unerfreulich, weil es halt voll ist und wir brauchen natürlich auch Freiräume für Fußgänger und das ist an der Stelle, da ist die Stadtverwaltung aber auch in Abstimmung mit dem Stadtrat in Gesprächen, wie man da Lösungen finden kann.
Sehr schön. Jetzt hast du sehr schön und ausführlich dargestellt, so die aktuelle Situation, was die fehlende Carola-Brücke eigentlich alles so für direkte Konsequenzen in der Umgebung hat, ne? Und was wir eigentlich jetzt, wie wir mit dem jetzigen Raum, den wir eben haben, umgehen müssen. Also hast du es gesagt, effizient, sodass möglichst frei der Verkehr trotzdem fließen kann. Aber trotzdem sagst du, natürlich braucht es einen Ersatzneubau, also oder eine neue Carola-Brücke. Wird die dann eigentlich so heißen weiterhin? Spannende Frage. Wir werden es erleben. Mein Vorschlag, lasst uns die Carola-Brücke für heute abschließen. Unser Running Gag ist ja, die wird uns für immer begleiten. Deswegen, solange es diesen Podcast gibt, gibt's, oder wir hören auf mit Podcast, wenn die Carola-Brücke steht.
Mal sehen.
Schauen wir mal.
Hoffe ich nicht.
Aber im Prinzip hast du es gerade schon gesagt, der Grundstein Carola-Brücke ist ja eine Hauptverkehrsader. Und jetzt kommen wir so langsam zu unserem eigentlichen Thema für heute. Wie sieht denn die Verkehrsentwicklung oder die Anforderungen an die Verkehrsentwicklung aus, gerade wenn wir in die Region schauen, aus der du auch kommst, den Dresdner Norden im weiteren Sinne, ne? Da ist ja ganz viel los. Vielleicht fängst du kurz an, mal die grobe Situation zu beschreiben, auch für alle Nicht-DresdnerInnen, die das hier hören, was passiert denn gerade im Dresdner Norden, so grundsätzlich in den nächsten Jahren, und dann reden wir mal drüber, was heißt das für den Verkehr.
Ja, im Dresdner Norden ist sehr spannend. Im Dresdner Norden gibt es Industrie und die Industriegebiete sind ein Schwerpunkt in der Chipindustrie. Und da gibt es eine große Ansiedlung. Aus Taiwan kam TSMC, die haben sich zu ISMC zusammengeschlossen oder heißt jetzt ISMC. Und diese Firma entsteht im Dresdner Norden neu. Was jetzt schon Signalwirkung hat, Achtung, hier entsteht mehr Chipindustrie und wenn mehr entsteht, wird es auch attraktiver für die anderen, was man daran sieht, dass die bestehenden Firmen wie Infineon oder auch GlobalFoundries, dass die ausbauen, weil je mehr Fachkräfte dann da sind, desto mehr Potenzial hat man dort effektiv zu arbeiten und also wachsen die. Und ja, und damit werden auch die Arbeitsplätze, also es hat europaweite Signalwirkung. Und das ist also nicht irgendwie eine Kleinigkeit, sondern hier geht es um Tausende von Mitarbeitern, die neu kommen werden und die ihre Familien mitbringen. Und jeder Arbeitsplatz in der Chipindustrie hat einen bestimmten Faktor an Zahl, wie viel mehr Zuarbeit, also Folgearbeitsplätze dadurch entstehen, weil ja die Anlieferung und die ganzen Zuarbeitsfirmen auch noch entstehen und alle sich gerne auch da ansiedeln oder in der näheren Umgebung und erreichbar. Das heißt, es ist nicht eine Kleinigkeit, sondern hier geht es wirklich um viele, viele neue Pendler, Pendlerverkehr, der da entstehen wird. Und das hat natürlich große Auswirkungen im Dresdner Norden erstmal auf diesen Stadtteil, der jetzt schon Straßen hat, die ziemlich voll sind. Und die große Frage ist, wie regeln wir den Verkehr, dass er eben nicht diesen Stadtteil allein belastet und überfüllt, was aus anderen Ländern durchaus bekannt ist, wo nach solchen Ansiedlungen das große Chaos ausgebrochen ist. Und das möchten wir gerne im Dresdner Norden nicht. Dafür setze ich mich persönlich als Stadträtin ein und wir uns als Fraktion ein und machen da auch Vorschläge und die Stadtverwaltung arbeitet auch schon aktiv.
Ja, und also ich habe ja auch zumindest mitbekommen, dass sobald diese Ansiedlungsentscheidung gefallen ist, die Stadt ja auch tatsächlich losgegangen ist und sich überlegt hat, was können wir sozusagen an der ÖPNV-Anbindung und so weiter verbessern. Manche der Pläne war ja auch sozusagen vorher sozusagen durchaus schon im Raum des Möglichen und es war nun kein Nachdruck da. Also vielleicht, was gibt es denn sozusagen so für Projekte, die, ich sag mal, da Entlastung schaffen könnten in Dresden?
Naja, es ist so, dass die Firma ISMC entsteht neu und sie sagen 2027 wollen sie mit der Produktion starten, also hochfahren. Und wenn man sich die Firmen anschaut, das Interessante ist, ich habe noch nie so viele Kräne auf einen Schlag gesehen. Bei ISMC, irgendjemand mir mal gesagt, dass er über 20 Kräne auf gleichzeitig sehen konnte, wie da gebaut wird. Und das ist ähnlich bei den anderen Firmen. Das heißt, was hier aufeinander stößt, ist die Industrie oder die freie Wirtschaft, die wirklich Gewinne machen muss und die einfach keine Zeit hat, sondern auf aktuelles
ein gewaltiges Tempo jetzt, vorlegt.
Ja. Genau, weil sie auf das reagieren muss, was jetzt gerade weltwirtschaftlich die Situation ist. Und die Situation ist einfach, wir brauchen Chips. Wir brauchen ganz viele Chips. Es ist immer noch so, dass die Elektronik zunimmt oder die Computerinformatik und so immer mehr gebraucht wird. Und also arbeiten sie schnell und sie treffen auf eine Verwaltung, wo jeder kennt das Wort Bürokratieabbau, weil deutschlandweit und darüber gesprochen wird. Wir haben in Deutschland einen riesengroßen Anteil an zu viel Bürokratie, also die Sachen dauern zu lange. Und wenn die sagen, 2027, das sind 2 Jahren oder letztes Jahr waren es in 3 Jahren und wir gucken uns die Zeiten an, die es dauert, in der Verwaltung irgendwas auszulösen und wirklich eine Verkehrsbaumaßnahme auf die Straße zu bringen oder tatsächlich umzusetzen, da sind 3 Jahre da nichts. Und da entsteht der große Konflikt, weil es ist so, dass durchaus die Verwaltung sehr schnell reagiert hat. Also der grüne Verkehrsbürgermeister hat sehr schnell ausgelöst, dass ein Verkehrskonzept für den Norden erstellt worden ist, dass viele Vorschläge gemacht worden sind, die gut sind, dass daran gearbeitet wurde und vorbereitet wurde. Aber natürlich können die auch nichts daran ändern, wenn die Rahmenbedingungen für schnelle Umsetzung deutschlandweit einfach schlecht sind. Und das sind sie bei uns in Dresden natürlich damit auch.
Ja, ich kenne das Thema aus dem Energiebereich tatsächlich. Das hat ja genauso, also die energetische Anbindung, Strom, Gas, weiß ich nicht, auch ein bisschen, und Wasser, ist jetzt keine Energie, aber auch so die Medien, ist ja alles Riesenprojekte, die auch damit begründet sind, dass da eben ganz viel entsteht und ganz viel Mehrbedarf ist. Ne? So, die Netze schaffen das jetzt auch nicht mehr, was aufzunehmen bzw. abzugeben. Und diese Problematik, die du beschreibst, ist dieselbe. Ne? Wir haben da einfach ganz andere Prozesse in den Planungsabläufen, und ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde, das ist jetzt auch alles nicht stumpfe Bürokratie. Ne? Also da ist schon was dabei, dass die Verfahren lange dauern, ist klar. Das wissen auch alle, und da versucht man auch immer, das zu ändern, wo es geht. Aber am Ende muss man auch klar sagen, also ich spreche jetzt für den Energieleitungsbereich beispielsweise, dauern die Verfahren so lange, weil ja Abwägungen getroffen werden, weil Bürgerbeteiligung oder Betroffenenbeteiligung erfolgt, weil Umwelt und Artenschutz eine große Rolle spielt und so weiter. Also am Ende dauern die Prozesse eben lange bei uns, weil wir auf vieles achten wollen. Ja, das muss man ja auch sagen. Aber das Grundproblem sehe ich ganz genauso. Die wirtschaftliche Erwartungshaltung und also Anspruchshaltung auch, die damit teilweise verbunden ist, trifft hier auf eine Realität von, es geht alles eben nicht ganz so schnell.
Hm.
Okay, aber zu den Verkehrsprojekten vielleicht zurück. Also ich komme jetzt aus dem Energiebereich, stelle mir vor, eine Leitung. So plant man, legt man hin, damit ist erstmal was erledigt an Versorgung. Jetzt Verkehrsbereich, das hinkt wahrscheinlich sehr, aber eine Analogie wäre jetzt so das Straßenbahn oder das Bahnnetz und natürlich am Ende auch das Straßennetz selbst, aber so eine Bahnverbindung, hast du gesagt, ist viel effizienter als eine Straße im Zweifelsfall. Was gibt es denn da für Pläne und Ideen?
Naja, also die Stadtverwaltung hat natürlich Untersuchungen auch angestellt. Also sie haben zum Beispiel geguckt, wie wenn jetzt ein Pendler, wie weit er mit dem PKW in 30 Minuten ins Umland kommt oder nach Dresden rein und welchen Kreis er um Dresden rum mit dem öffentlichen Verkehr erreichen kann, also auch mit Bahn, Straßenbahn, Bus und so weiter. Und da ist ein Riesenunterschied. Der Dresdner Norden ist einfach sehr, sehr gut mit der Autobahn, mit großen Straßen und so weiter angeschlossen. Und natürlich nutzen das die Leute, weil Menschen sind einfach bequem und nutzen gerne das, was sie schnell nach Hause bringt und unkompliziert und einfach ist. Und wenn alles voller Parkplätze ist, voller Autobahnen, und ja, man steht manchmal im Stau, aber irgendwie geht es trotzdem. Es scheint nicht so schlimm zu sein, dass man da wechselt. Und das ist logisch, dass das dann auch mehr genutzt wird. Wenn man das ändern will, dann muss man dafür sorgen, dass andere Verkehrsarten, also jetzt zum Beispiel die Bahn, wirklich schnell gut angeschlossen ist, dass man in vergleichbaren Zeiten auch sehr weit kommt.
Mhm.
Weil das ist die einzige Möglichkeit, die Bevölkerung zu entlasten, die im Dresdner Norden von diesem massiven Zunahme an Verkehrsbewegungen betroffen sein wird.
Mhm. Jetzt in Finnien ist ja zum Beispiel vergleichsweise gut angebunden. Da fährt die Linie 7, da fährt die Linie 8. Das heißt, so geringer als 10-Minuten-Takt eigentlich, so werktägig, kommt man da mit der Straßenbahn weg. Bei dem Standort von ESMC und auch schon bei Global Foundries sieht es ja schon schlechter aus. Da fährt meines Wissens nach eigentlich nur ein Bus vorbei, oder? Wie sieht es da aus?
Ja, also es wurde schon also für den Dresdner Norden, der wächst ja schon eine ganze Weile und da gibt es die ganze Industrie. Deshalb ist vor einigen Jahren schon eine Busverbindung eingerichtet worden, die erheblich besser ist als das, was vorher war, weil sie eben durchgängig bis in einige Umlandorte fährt und entsprechend auch gerne genutzt wird. Das sieht man jetzt zum Beispiel bei Bosch schon, wo es eine eigene Haltestelle gibt. Und die Leute auch, die auch gut angenommen wird, und die Leute fahren da auch mit. Das Problem bei Global Foundries zum Beispiel ist, dass da schon ganz am Anfang Fehler gemacht worden sind. Das heißt, die Firma steht in der Mitte eines riesigen Parkplatzes. Wer jetzt zur Haltestelle gehen will, der muss den ganzen Parkplatz zu Fuß durchqueren, um dann zur Haltestelle zu kommen, weil aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen und so weiter dürfen Busse nicht in das Gelände reinfahren. Und das ist schon mal das erste große Hindernis, sodass das sehr schwer ist zu erreichen, dass da mehr Leute mitfahren. Aber die Stadt hat jetzt bei diesen großen Änderungen, hier werden Milliarden in die Firmen investiert und da ist es ja legitim zu sagen, wir müssen die Infrastruktur auch ausbauen. Üblicherweise ist es so, dass Firmen erstmal, also das habe ich jetzt gelernt, die werden erstmal die Gespräche geführt und sie werden angesiedelt und man guckt, dass sie kommen. Und dann fällt einem ein, dass ja die Infrastruktur rundherum vielleicht auch geändert werden muss. Und das kommt dann im Nachgang und ist schwierig. Und keineswegs selbstverständlich, obwohl jeder denkt, das muss doch mitgedacht werden, ist aber nicht der Fall. Die Stadtverwaltung hat jetzt im Verkehrsbereich zum Beispiel sehr früh mitgedacht und Untersuchungen gemacht und zum Beispiel gesagt, wir können die Linie 8 verlängern. Wir können sie verlängern bis zur ESMC, was neu entsteht und auch noch weiter Richtung Boxdorf, also die nächste große Firma, Global Foundries, auch noch mitnehmen. Ja, und da haben sie auch noch dazu, weil sie ja auch sehen, dass alles lange dauert, einen neuen Weg vorgeschlagen, der sehr spannend ist. Der heißt kooperatives Planen und Bauen. Und bei diesem kooperativen Bauen ist es so, dass im ersten Schritt ganz am Anfang schon alle Bereiche beteiligt werden. Also die Firmen, die später bauen, sind am Anfang schon dabei. Damit kann man Probleme schon sehr frühzeitig ausräumen und klären und so, dass dann die Umsetzung am Ende sehr, sehr viel schneller geht. Es ist ein ganz neuer Weg, der offensichtlich noch überhaupt nicht üblich ist, obwohl es eigentlich logisch klingt, für mich jedenfalls als Handwerkerin. Und ich habe gehört, dass die Handwerkskammer das auch außerordentlich begrüßt. Finde das sehr gut, dass so etwas geplant wird. Und ja, freue ich mich und hoffe, dass es auch Entscheidungen gibt, dass es dann tatsächlich auch umgesetzt wird, weil es wäre tatsächlich möglich, das bis 2027 oder 2028 zu machen. Das Einzige, was im Moment noch fehlt, ist der Beschluss dafür.
Und damit die Finanzierung wahrscheinlich, weil wenn ich es richtig mitbekommen hatte, war es ja jetzt im Haushalt sozusagen nur mit ganz wenig Planungsmitteln, wenn überhaupt, verankert, oder?
Genau, da ist ein Gutachten noch, haben wir noch mit rein verhandelt, dass das Gutachten bezahlt wird, das wichtig ist, weil die Firmen sind sehr erschütterungsempfindlich und eine Straßenbahn ist groß. Also die Frage ist, kann man die wirklich vor der Haustür direkt dort vorbeiführen oder muss da Abstand sein? Das ist natürlich erheblich wichtig. Und die Stadtverwaltung untersucht schon die Trassen und macht die Planungen. Der nächste Doppelhaushalt kommt und da müssen wir dann die Entscheidung treffen, ob wir die Mittel dafür mit reinstellen oder nicht. Mhm. Und natürlich werde ich mich dafür einsetzen, dass die eingestellt werden.
Super. Sehr spannend. Also dieser Ansatz, kooperatives Planen, hast du gesagt, heißt
Bauen.
Das? Und Bauen heißt im Prinzip, man nimmt im klassischen Prozess, plant man erst und macht quasi ein Konzept, Feinplanung, wie auch immer, und vergibt dann den Auftrag. Und in dem Fall holt man sich den Auftragnehmer am Anfang schon, oder die Auftragnehmer, so verstehe ich das jetzt. Das ist tatsächlich wahrscheinlich ein bisschen anders, als die sonstige Verwaltung denkt, aber das sind ja genau solche Sachen, wie kann man eigentlich aus unseren trägen Prozessen ausbrechen oder die neu denken. Das sind ja genau solche sinnvollen Ansätze.
Ja, und auch sozusagen bestimmte Prozessschritte tatsächlich parallelisieren und eben,
genau, genau.
Eben gerade solche Beteiligungsfragen, die ja eben auch ihre Zeit brauchen, damit sie gut sind. Und dass man, wenn man die natürlich frühzeitig beginnt, kann man natürlich dann die auch zeitiger abschließen und muss vielleicht nicht Sachen ganz neu aufrollen, weil man dann merkt, das klemmt oder ist bei denen, die es eigentlich davon profitieren sollen, gar nicht so gewünscht, wie man das vielleicht sich gedacht hat als Planer.
Ja, ja, also das ist wirklich ein neuer Weg und das würde eben nicht irgendwie die Umwelt stärker beeinträchtigen oder irgendetwas, sondern es würde einfach den Ablauf deutlich beschleunigen und das ist auch von verschiedenen Seiten uns mitgeteilt worden ist, dass es eben möglich ist, dann so schnell zu bauen und dass dadurch auch verschiedene Leistungsphasen, das sind die Phasen, in die so eine Planung unterteilt wird, bis es dann halt gebaut wird, dass diese Leistungsphasen kann man parallel laufen lassen. Mhm. Und das ist das, bei der Messe ist es auch gelungen und das innerhalb ganz kurzer Zeit ist die Messe Straßenbahnverlängerung gebaut worden und das ist über solche Wege entstanden. Mhm. Das könnte hier oben genauso möglich sein.
Genau, das wäre sozusagen die Straßenbahnanbindung. Vielleicht machen wir noch jetzt mit der Radverkehrsanbindung für ESMC aus.
Also ich würde gerne generell dazu mal sagen, dass es ja sehr spannend ist, dass von den großen Firmen selbst viele Signale kommen, speziell auch von ESMC, dass sie sich ausdrücklich wünschen, dass die Straßenbahn und die Radverkehrsverbindungen besser werden. Sie möchten gerne richtig gut, dass die Firmen gut angeschlossen sind und halten es für dringend notwendig. Und sie weisen darauf hin, dass es in Taiwan sowas offensichtlich selbstverständlich ist. Da werden die Vorbereitungen für sowas kommen dort und sie hoffen, dass das in Dresden auch der Fall ist. Das heißt, diese Signale sind schon mal eindeutig, was gut ist, weil sie dann daran vielleicht auch bereit sind, zum Beispiel ihre Firma so anzulegen, dass es eben gut passt. Das ist ja nicht nur bei der Straßenbahn oder dem Busanschluss, wo man sagen muss, der Eingangstor am besten gleich neben der Haltestelle, sondern es hängt auch damit zusammen, welche Radverkehrsinfrastruktur biete ich oder sage ich gleich, was Infineon zum Beispiel hat, dass es Duschen gibt, für Radfahrende, die ankommen, weil man dann natürlich verschwitzt ist und keiner will verschwitzt arbeiten und solche Dinge. Da gibt es ganz viel, was die Firmen von sich aus auch intern machen können, damit das Klima so passt, dass es genutzt wird. Und es gibt ja nicht nur die Straßenbahn, es wird ja in der Folge durch diese Firmenansiedlung, durch diese vielen Familien, die dann kommen, brauchen die Wohnraum und der wird nicht nur in Dresden, der wird in Dresden sein, zum sehr großen Teil, aber er wird auch im Umland sein. Es wird ums Umland Erschließung gehen bis nach Tschechien und Polen und da kann man mit der Bahn sehr, sehr gut hinfahren. Aber die Bahn ist viel zu langsam, viel zu selten. Und obwohl der Klotscher Bahnhof optimal, also man hat diesen Anschluss und man müsste nur sozusagen, die Verbindung zum Klotscher Bahnhof ist schon gut, aber von dort aus könnte man noch viel verbessern. Also es geht also auch beim öffentlichen Verkehr um das Überregionale zu sagen, nach Königsbrück, da fährt im Moment total langsam eine Bahn hoch. Das soll die S7 werden und die soll dann mit bis zu 80 Stundenkilometer fahren. Das ist schon in Planung. Es könnte 2030 auch erfolgen. Das ist gar nicht so spät. Aber dafür fehlen im Land noch die Mittel, die eingestellt werden müssen. Das heißt, das müsste dringend gemacht werden. Es könnte auch sein, Königsbrück, wenn man dann nach Süden guckt, bis Tharandt, wo ein Haupteinzugsgebiet der Haupteinpendelverkehr ist in Dresden, dass diese Nord-Süd-Verbindung könnte man erheblich beschleunigen, weil man sagt, man fährt nicht über den Hauptbahnhof. Das ist eine Sache, die gerade festgestellt worden ist im VVO, als unserem Zweckverband, dass es sehr schwierig ist, aber nicht ausgeschlossen. Da muss man mal ein bisschen innovativ denken, solche Dinge machen oder dass man überhaupt generell den Bahnverkehr engeren Takt, größere Beschleunigung, mehr Komfort und oder sogar, was auch eine Petition gefordert hat, ist, dass die S-Bahn verlängert wird vom Flughafen bis zu den Firmen. Das ist nur ein ganz kurzes Stück und ja, natürlich ist es aufwendig, aber hier kommen Firmen, für die Milliarden aufgewendet werden sollen. Eine S-Bahn-Verbindung direkt zu den Firmentoren, die dann zum Klotscher Bahnhof fährt, ja, das ist eine Vision. Warum soll man das nicht auch mal machen, sowas? Und wenn dann heißt, ja, dann kommt man nicht in die Lausitz, dann muss man am Klotscher Bahnhof umsteigen, weil das sozusagen wie ein V ist. Man kann nicht um die Kurve fahren. Auch solche Kurven kann man bauen. Das ist alles möglich.
Ja. Und das ist ja, auch bei Infineon gab es ja immer sozusagen die Diskussion um sozusagen einen besser gelegenen S-Bahnhof oder sowas, was ja aber eben schwierig möglich ist. Und dadurch eben sozusagen immer hat man eben den Umstieg von der S-Bahn oder der Regionalbahn in Klotsche, steigt man dann halt. Da ist sozusagen der Umstieg in die Straßenbahn auch noch ein bisschen schwieriger, weil nicht die Straßenbahnhaltestelle direkt am Klotscher Bahnhof ist, was man jetzt vermutlich auch stadtplanerisch anders lösen würde. Aber ja, das sind dann wahrscheinlich die ganz großen Baustellen. Und ansonsten haben wir ja den S-Bahnhof in Industriegelände, da kann man auch in die Straßenbahn umsteigen. Den S-Bahnhof sozusagen am Flughafen, wo man in Linien zum Teil umsteigen kann, die einen dann ans Ziel bringen. So. Aber ja, das ist sozusagen auch, was die S-Bahn-Linien angeht, noch stark optimierungsbedürftig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist, da kann man in alle Richtungen noch den Takt verdichten und beschleunigen. Aber es ist klar, dass natürlich sowas wie eine Bahn, das ist aufwendig, kostet unheimlich viel Geld. Dagegen ist der Radverkehr unkomplizierter. Und das ist das, was auch von den Firmen ausdrücklich gefordert wird. Sehr viele fahren mit dem Fahrrad. Der Dresdner Norden ist nicht nur im Norden, der ist auch weiter oben. Man muss rauffahren. Aber mit diesen E-Bikes ist es gar nicht mehr so ein Thema. Das Problem ist eher, dass zum Beispiel ins Zentrum der Stadt, es gibt zwei Straßen und nicht mehr. Und diese beiden Straßen, beide Punkte haben die so Sinn, dass man niemals ein Kind über die Strecke schicken würde. Da gibt es Punkte, die sind einfach richtig gefährlich. Und da ist sowas zu ändern, das wäre dringend notwendig und auch so schnell wie möglich. Und das wäre durchaus bis 2027 machbar. Also wenn dann die ersten, wenn begonnen wird, hochzufahren und die Leute kommen oder sich entscheiden, hierher zu ziehen und sie finden eine gute Radverkehrsverbindung vor, sind sie vielleicht auch bereit, umzusteigen. Das sind Leute nun mal, deswegen ist auch dieser Termin so fix, zu sagen, wenn jemand den Ort wechselt, dann überlegt er sich vielleicht auch oder sie, wie fahre ich jetzt zu meinem Arbeitsplatz? Und die Entscheidung trifft man am Anfang und ändert sie nicht noch 10-mal. Und deshalb wäre es gut, dass dann direkt die Bedingungen möglichst gut sind. Also zum Beispiel auch guter Radverkehr, der eben nicht so teuer ist. Und da gibt es ganz viel, was man machen könnte. Es gibt keine Radverbindung, keine gute nach Weixdorf und von Weixdorf nach Ottendorf-Okrilla, was ein großes Einzugsgebiet ist. Dort gibt es eine Bundesstraße, die keinen Radweg hat und richtig, ja, dicht besetzt, gefährlich.
Ja, ja.
Und eigentlich keine Alternative.
Keine Freude dort mit dem Fahrrad überholt zu werden.
Genau, es gibt auch einen Feldweg mit großen Holpersteinen, also den keiner wirklich gerne mit so Schrubbschotter, das ist eigentlich das Unangenehmste. Oder die Verbindung nach Langebrück oder die Verbindung in eigentlich alle Richtungen könnte man deutlich noch anschließen und verbessern. Und, es ist auch so, dass tatsächlich ein Radschnellweg geplant ist. Die Stadtverwaltung plant einen Radschnellweg aus dem Zentrum hoch nach Langebrück und weiter nach Radeberg, was auch eine super Strecke ist. Und die könnte man den Radschnellweg, das sind auch Überlegungen, die Stadtverwaltung schon führt, dass man den Radschnellweg auch an die großen Firmen am Airport Park, also ESMC und Global Founders, mit anschließt. Weil das ist interessant. Viele in diesem Bereich fahren wirklich gerne Fahrrad.
Und jetzt steht ja in den nächsten Jahren aber auch noch eine weitere größere Baustelle an, sozusagen das erste Stück der Königsbrücker Straße, also dass zumindest auch da leistungsstarke Radverkehrsanlage letztlich entsteht, die noch nicht den Lückenschluss bedeutet bis hoch nach Klotsche. Also da gibt es immer noch reichlich Problemstellen, aber zumindest sozusagen Stauffenberg bis Albertplatz dann ja angehen wird. Wann ist dort der Baustart? Hast du das auf dem Schirm?
Ja, die Königsbrücker Straße Süd, also in der Neustadt, ist ja ein Thema 20, 30, 40 Jahre eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg.
Ja,
immer wieder hin und her ging und jetzt tatsächlich so, dass 2026 mit dem Bau begonnen wird. Beginnt jetzt die Vergabe. Das heißt, so weit war es noch nie und das sieht so aus, dass jetzt auch wirklich umgesetzt wird, was äußerst erfreulich ist. Hoffen wir, dass alles gut geht, aber es sieht gut aus. Und das ist ja, also die Carola-Brücke ist eben wie so, auch für den Radverkehr, nicht nur für den öffentlichen Verkehr, auch für den Radverkehr. Es ist diese Nord-Süd-Achse, wo die Carola-Brücke in der Mitte zwischen Uni, Carola-Brücke, Neustadt und dann geht es hoch nach Klotsche und zu den ganzen Firmen, wo das alles zusammenhängt. Und beim Radverkehr ist eigentlich, da ist in den letzten Jahren dank grünen Verkehrsbürgermeister auf der Königsbrücker Straße im Norden eine ganze Menge passiert. Also da gibt es jetzt einen Radstreifen, der ein ordentliches Stück noch verbessert hat. Es fehlt allerdings noch ein kleines Stück, ausgerechnet an der Schule. Und die Überquerung einer großen Kreuzung, die aber sehr, sehr kompliziert ist. Ich bin großer Fan von Übergangslösungen oder Interimslösungen, die eben nicht so lang dauern und erstmal aber Abhilfe schaffen. Und das wäre ganz sicher das Richtige auch an der Stelle. Das ist für den Radverkehr, aber auch für den öffentlichen Verkehr ist es sozusagen, die Carola-Brücke ist in der Mitte. Wenn man dann weitergeht, kommt eben die Königsbrücker Süd, wo dann endlich die Straßenbahn wirklich fahren kann, gut fahren kann. Wenn dieses Stück ausgebaut wird, dann geht es weiter nach Norden. Dann kommen Brücken, die Brücke über die Bahn, die erneuert werden muss. Oder auch die Fabriksstraße, eine Seitenbrücke, die auch erneuert werden muss und dann auch für den Radverkehr wiederum interessant sein könnte. Und weiter nach Norden kommt man dann noch nach Klotsche. Da gibt es das Ortsteilzentrum, wo derzeit die Straßenbahn eingleisig fährt und schon lange Pläne gibt, die zweigleisig fahren zu lassen und das Ortsteilzentrum umzubauen. Es sind eben viele Baustellen auf der Strecke. Daneben gibt es noch die S-Bahn halt über die Stauffenbergallee. Da gibt es eine Brücke drüber und das ist auch auf dieser Nord-Süd-Achse, wenn dieser S-Bahn halt entsteht, das wäre ein großer Gewinn. Das ist immerhin eine Gemeinschaftsschule, eine große daneben.
Ja.
Und da würde auch der Radschnellweg dann noch mit drüber führen. Der entsteht übrigens 2027 hoffentlich oder war jedenfalls so mal angekündigt.
Jetzt haben wir über Straßenbahn geredet, wir haben über S-Bahn geredet, wir haben über Fahrräder geredet, wir haben auch über Pkw-Verkehr geredet. Wie sieht es denn aber mit dem Fußverkehr aus im Dresdner Norden?
Ja, Dazu würde ich auch was ich sagen. Ich sage aber ein Wort noch zum Pkw-Verkehr. Da gibt es eine Kreuzung im Norden, das ist die Grenzstraße. Mhm. Und das ist seit Ewigkeiten auch von uns die Forderung, von uns Grünen, Bündnisgrünen, dass die ausgebaut wird, weil sie nämlich dann eine Umleitung um ein großes Wohnviertel ermöglicht. Und das von dieser Kreuzung hängt ab, hängt ganz viel anderes ab, wie zum Beispiel auch die Verkehrsberuhigung im Ortsteilzentrum und sowas. Mhm. Aber Fußverkehr, sehr guter Hinweis. Das, was ein Pendelverkehr, ein wachsender Pendelverkehr auch bewirken wird, ist natürlich auch, Straßen sind voller, es wird mehr gefahren, vielleicht auch aggressiver und alle diese Straßen müssen auch von Schulkindern zum Beispiel überquert werden. Gerade in Weixdorf, wo es schon Ewigkeiten den Wunsch gibt und die Forderung und immer wieder irgendwelche Versuche, dass da mehr Überquerungen für Fußgänger geschaffen werden. Genauso an der Königsbrücke in Klotzsche. Auch dort gibt es mehrere Stellen, wo es heißt, da gehen immer die Schulkinder, die ganzen Klassen in den Wald, der auf der anderen Seite ist. Und es gibt keine Überquerung und zeitweise ist so dicht, da kommt man einfach nicht rüber mit den Kindern. Das gibt es viele Stellen, wo wir dringend unbedingt noch so kleine Maßnahmen, ein Fußgängerüberweg hier, ein Fußgängerüberweg da, am beliebtesten wären die Zebrastreifen, aber es kann auch eine Ampel sein, wenn es sein muss. Hauptsache, es gibt mehr sichere Querungsmöglichkeiten. Das ist ganz wichtig, dass man das auch dringend beachtet.
Ja, als Weixdorfer hast du da auch bei mir ein paar Themen angesprochen, für die wir lange arbeiten. Ja.
Ja, unterstütze ich schon lange, aber es ist einfach sehr, sehr schwierig, weil es sind auch Bundesstraßen.
Ja, super spannend. Ich habe jetzt sehr interessiert gelauscht und ganz, ganz viel gelernt, weil ich habe mir auch ein bisschen weiter weg, sowohl von den Themen als auch von der Region quasi Dresdner Norden. Ne? Ich wohne ein bisschen weiter in eine andere Richtung und so ein paar Learnings, also das ist vielleicht das erste eine Binsenweisheit, aber das passt gerade gut, weil wir haben vorhin über die Corona-Brücke gesprochen und welche Details werden da jetzt in der Planung berücksichtigt. Und du hast jetzt ganz viele so Beispiele genannt, wo im Prinzip eine Planung, die irgendwann mal stattgefunden hat und festgesetzt wurde, vor 10 Jahren, 20 Jahren oder noch länger, und jetzt haben wir sie heute und müssen erstmal damit leben und sie führt einfach zu Schwierigkeiten, also einfach dieser offensichtliche Umstand, dass diese Planungen für Infrastruktur einfach unheimlich lange nachhallen und dann eben zu Effekten führen, die man dann gut oder eben auch mal schlecht findet. Also mit der Bahn fand ich spannend, eine Bahnkurve, ist das eine Kurve oder ist das eine Ecke? Macht einen Unterschied für die Bahn. Aber auch ganz viele andere Sachen und ich finde, du hast sehr, sehr schön jetzt gezeigt, dass aufbauend auf der Konzeptplanung und Ideen und was könnte man alles machen, läuft es am Ende ja auf konkrete Projekte hinaus, ne, und Vorhaben, und wir brauchen eine Erneuerung, Straßenabschnitt XY, und wir brauchen hier einen Überweg und wir brauchen eine Erweiterung von Bahntrassen beziehungsweise also Schienen dann am Ende und so weiter und so fort. Super, super spannend, ne? Man kommt so vom großen Ganzen ins Klein-Klein dann doch rein.
Ja, also wir haben natürlich als Bundesgrüne auch klare Vorstellungen von der Zukunft. Wir möchten sehr gerne, dass Leute zu ihren Arbeitsplätzen, zu ihren ganzen Wegen, wo sie hin müssen, ohne Stress kommen. Das ist, dass man in den Wohnvierteln leben kann ohne Stress, ohne, dass man die Straßenräume mit nutzen kann, auch für anderes als nur für Parken. Also dass sozusagen mehr Lebensqualität einfach entsteht, wenn man Bäume pflanzt oder mehr verkehrsberuhigt hat. Und solche Dinge, das ist, also das all sowas sind natürlich Visionen, die wir haben als Grüne, Bündnisgrüne, die wir auch gerne auf die Dauer umsetzen möchten. Und das schwebt sozusagen immer darüber als großes Ziel. Aber am Ende in der Kommunalpolitik, und hier ist es Kommunalpolitik, da landet man im Kleinen, dann landet man dabei, dass da eben eine Schule in Weixdorf ist und auf der anderen Seite sind die Freizeiteinrichtungen, auf der anderen Seite von einer großen Bundesstraße, die mit Stau auf der Autobahn andauernd voll ist, und dann kommen die Kinder nicht rüber und dann braucht man einen Überweg. Man muss einfach eine Querung schaffen für die Kinder, sonst können sie da nicht gehen. Und das sind viele solche kleine Details, bei denen landet man in der Kommunalpolitik, weil das ist das, was die Leute brauchen, das, was die großen Ziele am Ende umsetzt, und das ist das Mühsame, aber auch interessante und spannende, und daran arbeite ich gerne.
Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an, was mir auch in den ganzen Diskussionen, so wie ich sie wahrnehme, immer ein bisschen aufstößt, dass man natürlich immer schauen muss, wie sind die Bedingungen hier und jetzt, aber diese Vision von, wo wollen wir eigentlich hin, wie sieht eigentlich Ja, das ist dann nicht nur der Verkehr, sondern das Stadtbild der Zukunft aus, ne? Und wo, welche Anforderungen haben wir, was wünschen wir uns für uns, für Kinder und so weiter und so fort. Und ich habe das Gefühl, wir reden dann ganz viel über, naja, wie viel Parkraum haben wir denn heute noch und wie viele Spuren müsste jetzt brauchen wir jetzt irgendwie, weil wir dann flüssiger mit dem Auto fahren können. Das eine hängt natürlich mit dem anderen ein Stück zusammen, klar, ne? Aber gerade diese in die Zukunft blicken und ableiten, was braucht es denn, also das auch schon in den Planungen berücksichtigen. Ich würde vorschlagen, weil das ufert aus, dass wir vielleicht darüber auch nochmal separat reden könnten. Ne?
Ein Thema würde ich aber jetzt noch auf den Tisch legen. Und zwar, wir haben jetzt ganz viel ja auch über eben neue Bahntrassen, Straßenbahnverbindungen und so weiter geredet. Und da sollte man vielleicht nicht außen vor lassen, wir hatten ja auch in Ihrem Podcast über die ganzen Haushaltsdebatten viel gesprochen, wo wir am Anfang ja mit einem Entwurf reingegangen sind, der echt erhebliche Einschnitte auch bei der DVB bedeutet hätte, die ja dann sozusagen, ich sag mal, im Rahmen letztlich der Haushaltsverhandlungen doch erheblich abgemildert wurde und auch Pläne, dass der Grundtakt auf 15 Minuten angehoben würde oder dergleichen, jetzt nicht Realität geworden sind, sondern nur, ich sag mal, mildere Einsparmaßnahmen, die DVB ergreifen musste, wo wir halt über Ferientakt reden und dass die Linie 7 jede zweite jetzt in Gorbitz endet, weil dann die andere Linie ja zumindest noch das letzte Stück fährt und dergleichen. Jetzt gab es ja aber noch ein Bürgerbegehren, das im Beschlusstext, wenn ich ihn recht vor Augen habe, sagt, wir müssen mindestens den Status quo des Jahres 2024 in der Verkehrsplanung der Verkehrsbetriebe wiederherstellen. Und dieses mindestens sollte man ja wahrscheinlich tatsächlich auch ernst nehmen, wenn wir gerade gucken, dass wir im Dresdner Norden ganz viel Neuansiedlungen haben und auch allgemein die Stadt ja ein größeres ÖPNV-Bedürfnis hat. Jetzt die Frage, was denkst du, wird der Stadtrat mit diesem Bürgerbegehren machen? Wird sich eine Mehrheit finden, die sagt, wir machen das zum Beschluss, drehen damit die ganzen Kürzungen DVB zurück? Oder kommt es zum Bürgerentscheid und alle Menschen in Dresden müssen entscheiden, wie es dem ÖPNV in Zukunft ergeht?
Also es ist so, dass wir Bundesgrünen haben ja diesen Bürgerentscheid auch unterstützt. Wir haben aktiv gesammelt, wir haben irgendwie über 5000 Unterschriften zusammenbekommen. Und weil öffentlicher Verkehr ist Daseinsvorsorge, das ist das, was wir brauchen neben dem Radverkehr, damit Leute auch mobil sind. Und Mobilität ist Leuten einfach total wichtig. Das ist einfach ein Teil des Lebens, dass man dorthin kommt, dass man Teilhabe hat am sozialen Leben, an allem. Deswegen ist es uns so wichtig, dass es auch, dass es funktioniert und dass es bezahlbar ist. Und es ist so, dass die DVB ja das totale Erfolgsmodell ist. Sie ist jedes Jahr wieder im Kundenbarometer vorne oder sogar der erste Platz. Das sieht man auch, deswegen war es überhaupt kein Problem, die Stimmen zusammenzubekommen für diesen Bürgerentscheid oder
für das Bürgerbegehren.
Für das Bürgerbegehren. Der Bürgerentscheid ist ja das, was danach kommt, für dieses Bürgerbegehren, weil die Bevölkerung eben das will. Sie will ihre Straßenbahn, ihren Bus, dass es erhalten bleibt, so wie es jetzt ist und eher noch besser wird. Es ist so, dass es in den letzten Jahren, es wird immer geschrien, ja, die müssen dann noch effektiver werden. Ja, seit der Wende wurde da ganz, ganz viel schon strukturell geändert, überlegt, wo sind Straßenbahnen doppelt, wo oder zwei Busse fahren parallel oder es kann doch irgendwie eine Verlagerung erreicht werden, dass es noch effektiver ist. Aber das ist einfach ausgereizt. Die ist schon sehr stark optimiert. Das Potenzial, das da noch vorhanden ist, um Geld einzusparen, ist einfach nicht besonders groß, weil dieses schon ausgereizt ist. Und deshalb unterstützen wir absolut, dass man kann nicht was so erfolgreich ist, jetzt abwürgen, indem man sagt, wir drehen den Geldhahn zu und geben euch jetzt kein Geld mehr. Jetzt müsst ihr das einsparen. Das geht hier um die gesamte Dresdner Bevölkerung. Direkt oder indirekt profitieren wir alle von diesem öffentlichen Verkehr. Deshalb sagen wir ganz klar und eindeutig, es muss über den Haushalt die Finanzierung weiterlaufen. Es muss diese Querfinanzierung weitergeben, die es gibt, was ab 2027 auch schon ganz klar festgelegt ist. Das hat der Oberbürgermeister in den Haushalt reingeschrieben in den mittelfristigen, dass es ab dann weiter die Querfinanzierung läuft. Und wir Grünen sind aber durchaus bereit, auch neue Finanzierungswege zu gehen. Und das ist ganz klar sowas wie Nutznießerfinanzierung. Das heißt, dass man den Teil der Bevölkerung, die indirekt auch profitiert, einbezieht oder dass man sagt, wie in Österreich oder in Frankreich üblich, Arbeitgeberbeteiligung, dass Firmen, die einen guten Anschluss haben an öffentlichen Verkehr, dass sie auch beteiligt werden an der Finanzierung. Solche Wege muss man gehen, um das Ganze sozial fair zu finanzieren und zu ermöglichen. Das sind wir bereit, alles die Schritte, die dafür notwendig sind, zu gehen. Und natürlich werden wir uns mit aller Kraft dafür einsetzen, dass der öffentliche Verkehr, dass die DVB, die Dresdner Verkehrsbetriebe mit dem super Angebot, das sie bieten, so erhalten bleiben und nicht nur erhalten bleiben, sondern ausgebaut werden, weil die Fahrgastzahlen wachsen und wachsen und wachsen. Darauf muss man reagieren. Das ist mehr Verschleiß. Fängt an bei Reinigung, die dann mehr notwendig ist oder wie bei der Bahn, wo dann die Toiletten schneller kaputt sind und die Türen schneller kaputt sind, weil einfach mehr Leute rein und rausgehen. Das ist auch Ausbau notwendig.
Ja.
Und das alles brauchen wir. Und das ist auch wichtig für eine lebenswerte Stadt, in der wir leben wollen.
Und denkst du, dass das auch die rechtskonservative Seite im Stadtrat überzeugen wird? Oder wird sie es auf den Bürgerentscheid ankommen lassen? Also für die Hörerinnen da draußen, diese Bürgerbegehren ist sozusagen, geht jetzt an den Stadtrat. Und der Stadtrat kann sagen, er setzt das so um, wie das Bürgerbegehren das begehrt. Oder es kommt zum Bürgerentscheid, das heißt, alle Dresdnerinnen und Dresdner werden an die Wahlurne gebeten und müssen dann eben abstimmen über die Zukunft des Dresdner ÖPNV und dessen Finanzierung. Was denkst du, wird die CDU da, ich sag mal, einlenken? Denn im Haushaltsverfahren hat sie sich ja auch sozusagen auf der harten Seite gesät und wollte Kürzungen.
Es ist klar, dass wenn dieses Bürgerbegehren angenommen wird durch den Stadtrat, dann müssen die Mittel dafür bereitgestellt werden, weil ja jetzt schon ein paar Kürzungen erfolgt sind. Also doch, und das war auch ein Erfolg der Bürgerinnen und Bürger, dass sie aktiv geworden sind und damit konnte im Haushalt es abgewendet werden, dass noch viel, viel, viel drastischere Kürzungen umgesetzt wurden. Es sind jetzt wirklich nur kleine Änderungen, die passiert sind, die gerade noch so im Moment gehen. Aber wenn wir das Bürgerbegehren, wenn dem zugestimmt wird, braucht es das Geld, um das zu finanzieren. Und das Geld ist nun mal nicht da aktuell. Und das muss irgendwo, es gibt ja auch Vorschläge dazu, die müssten dann genutzt werden. Und ich würde es jetzt Glaskugel lesen, sagen, ob die da zustimmen oder nicht. Das ist ja bis jetzt in Ferien jetzt. Es wurde noch nicht darüber gesprochen mit irgendjemand. Es wurde nichts verhandelt. Es ist nicht absehbar, wie die sich dann entscheiden werden. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass unsere Entscheidung ist klar. Keine Kürzungen. Aber wie das im Stadtrat ausgeht, die Mehrheit ist auf der rechten Seite.
Ja, das hat man auch schon öfters. Ja, für mich spielt das alles auch ineinander und ist genau unser Thema von vorhin. Ne? Wir reden jetzt darüber, wie soll das in Zukunft alles aussehen? Was haben wir für Anforderungen und Dresdner Nordenentwicklung? Und auf der anderen Seite kürzen wir den ÖPNV. Also das ist ja geradezu grotesk.
Ja, unbedingt. Hirnrissig eben.
Und ja, also da sollte man nochmal drüber reden, finde ich. Gerne nochmal so über das große Ganze.
Ja, das wird uns auch wahrscheinlich begleiten über die mindestens 5 Jahre, bis die Carola-Brücke fertig ist und vielleicht auch darüber hinaus.
Sowieso.
Und ansonsten, wenn euch der Podcast gefällt, empfehlt uns weiter, drückt abonnieren, verleiht uns in irgendwelchen Apps Sterne oder was auch immer eure App euch da anbietet. Und
wie immer, wenn ihr Ideen habt oder Fragen, meldet euch gerne bei uns. Für heute sehr, sehr vielen Dank, liebe Ulrike. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke, fand ich auch sehr interessant, spannend.
Genau, und ansonsten schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt Irgendwas mit Politik.
Einen schönen Sommer an alle. Ciao.
Ciao.
Ciao.